Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge. Besonders begrüßen auf KTV darf ich Pater Karl Wallner. Schön, dass du wieder dabei bist, auch bei diesem Gespräch SDS. Wir beginnen wieder mit einer netten Zuschrift. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Wallner, ich bin und bleibe Mitglied einer Gemeinde des evangelikal-charismatischen Bereichs. Danke für Ihren fairen Umgang mit solchen Gemeinden. Immer wieder höre ich gerne Ihre Stunde der Seelsorge, bereichern das vermittelte Wissen, wobei ich mir einige katholische Spezialitäten nicht zu eigen machen kann. Erfreulich die liebevolle Atmosphäre, durch die sich Ihre Sendungen stets auszeichnen. Ich bitte Gott, Ihre Arbeit weiter zu segnen. Mit freundlichen Grüßen. Danke.
Naja, also von mir aus gesprochen, das, was mir die freikirchlichen Bewegungen so sympathisch macht, ist das Substanzielle. Seit dem Vatikanum spricht er von einer Hierarchie der Wahrheiten und es gibt also Dinge, die ganz im Kern sind und dann gibt es auch Dinge, die daraus folgen. Man kann die peripheren Dinge nicht weglassen. Also in der katholischen Kirche, es gehört alles zusammen. Ja, alles ist ein Articulus, ja, des Glaubens, also Heiligenverehrung, Mutter Gottes und so weiter, Eucharistie, Sakramente, also das kann man nicht weglassen, ja, sondern das ergibt sich aus dem Kern heraus. Articulus ist übrigens ein Fingerglied und man hat immer gesagt, der Glaube besteht aus verschiedenen Artikeln, also ein Fingerglied, die Hand ist nur vollständig, wenn alle Glieder jetzt eben da sind. Ja. Also es gibt schon Defizite der Freikirchlichen oder eben jetzt anderen Konfessionen, also das muss man schon sagen, aber eben was mir sehr imponiert, also an vielen Freikirchen, die ich erleben durfte, oder freikirchlich geprägten Menschen oder Gemeinschaften, ist einfach dieser Fokus auf das Zentrale. Und das Zentrale des Christentums ist Jesus Christus als der Retter und der Erlöser. Wir sind keine Religion des bloß Bravseins in der Welt oder wo einem irgendeine Anleitung gegeben wird, um es vor Gott recht zu machen, sondern also was sehr tief erkannt worden ist in den freikirchlichen Bewegungen ist, dass Jesus Christus der einzige Retter und Erlöser aller Menschen ist. Er hat es getan durch seine sühnende Hingabe am Kreuz. Er hat die Sünde der Welt getilgt und so weiter. Und das Ziel ist, dass wir ihm unser Leben überantworten, weil er unser Retter geworden ist. Also diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Gebe dann andere Dinge auch noch, die sehr substanziell sind. Und das ist sehr stark in der evangelischen oder in den evangelikalen Gemeinden einfach da. Ja, bei uns in der katholischen Kirche, wir haben Instrumente dazu, Sakramente, Liturgie, Gottesdienst, alle Institutionen hätten letztlich das Ziel, dass du persönlich zu Jesus sagst, ja, du bist mein Retter, du bist mein Heiland, der Leib Christi bei der Kommunion, Amen, ja, das ist mein Retter, jetzt Kommunio. Ich habe mit meinem Retter und so weiter, habe ich jetzt eben diese sakramentale Gemeinschaft. Aber bei uns ist das ein bisschen abgedämmert und deshalb ist es auch durchaus hilfreich, jetzt eben also diese Form von Ökumene. Also deshalb werde ich persönlich weiter mit viel Sympathie über die freikirchlichen Bewegungen sprechen, worunter ich dann leide, ist, wenn ich immer wieder, wie soll ich sagen, erlebe, ja, aber Heiligenverehrung und Gebet für die armen Seelen und so weiter, wie furchtbar und dass das dann, oder Papst eben jetzt, dass das dann in Form von, fast in die Richtung von Götzendienst von manchen sogar gestellt wird. Also da würde ich bitten, ein bisschen mehr Offenheit. Ja. Wir haben, glaube ich, dasselbe Ziel und wir leben aus derselben Substanz. Aber jetzt eben, wie gesagt, die Artikel, ja, die das Ganze vollständig machen, also die sollte man alle eigentlich schätzen.
Zur nächsten Zuschrift eine kleine Hinführung. Wir sind in England im 16. Jahrhundert. Da haben sich freie Gemeinden gegründet, unabhängig von Kirche, unabhängig vom Staat. Die haben ihre Gottesdienste selber organisiert, die haben ihre Pfarrer selber eingesetzt und die kamen dann in Bedrängnis und sind dann ausgewandert. 1620, die berühmten Pilgerväter, die Überfahrt auf der Mayflower in die Vereinigten Staaten von Amerika. Andere sind nach Holland gegangen und dieser John Smith hat dort dann mit der Erwachsenentaufe begonnen. Ja. Wir reden jetzt von den Baptisten, Erwachsenentaufe, ja. Gläubigentaufe, die kennen keine Säuglingstaufe, sind sehr bibelzentriert, gemeinschaftszentriert und gehören zur Täuferbewegung. Sehr geehrte Herren Priester, ein Großteil der Menschen gehen in Freikirchen. Das weiß ich sehr genau, weil ich es als Baptist, daher die Hinführung, immer wieder erlebe. Und was ich auch genau weiß, weil mein Partner Katholik ist. Das hat uns eine Frau so geschrieben.
Ja. Ja, tatsächlich. Also die Freikirchen sind der stärkst wachsende Teil des Christentums. Phänomen, das ich in Afrika erlebe, wo die boomen, ja, in jeder Richtung. Bei meinem ersten Besuch in Nigeria, nicht also, wo ich da beim Bischof in Abba Kaliki war, gab es dann 14 Fernsehprogramme christliche und davon waren 12 von verschiedensten Freikirchen, ja, und 2 katholische. Ja. Also immerhin muss man sagen, als die katholische Kirche ist da auch mitgezogen. Bei uns wachsen sie auch, aber sind nicht so merkbar, weil wir eben demografisch auch weniger Jugendliche haben, aber sie gewinnen junge Leute. Viele sind auch zum Beispiel durch die Migration, ich kenne sehr starke rumänische Freikirchen bei uns, und die haben schon eine gewisse Attraktivität. Die Pastoren wenden auch die modernen Mittel an, also Internet übertragen, jeder Gottesdienst wird gestreamt und so weiter. Also alles Dinge, wo wir meinen, also das Wichtigste ist dann, welchen Café es nachher beim Pfarrcafé jetzt eben gibt. Aber die sind eben wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, nach außen wirken, dadurch, dass sie natürlich auch zerstreut sind, versuchen zu sammeln und sind ziemlich, wie soll ich sagen, also ich habe wirklich große Sympathie. Ich habe einen jungen Fußballer kennengelernt, Nick, und der war katholisch getauft und ist danach ein halbes Jahr brav wirklich in die katholische Kirche gegangen, jeden Sonntag, 21-Jähriger. Mit viel Eifer, ja, aber er war der einzige Jugendliche und das hat ihn niemand angesprochen dort jetzt, nicht? Und dann hat er Kontakt mit einer Freikirche bekommen und dann habe ich ihn eine Woche später getroffen. Er hat gleich als Aufgabe bekommen, den Galaterbrief zu lesen, ja. Jetzt ist er dort in der Freikirche in der Ausbildung zum Jugendpastor, ja. Also es ist wirklich sehr, und ich bin froh, sonst hätte er vielleicht in der katholischen Kirche, wäre sein Glaube wieder vertrocknet. Ja. Oder wir haben viele von denen, die aus dem Islam jetzt eben kommen, aus Iran, aus Persien, die dort schon mit Freikirchen in Kontakt waren oder hier durch Freikirchen und die dann aber letztlich in die katholische Kirche kommen. Also ich sehe uns so auch als letzte Instanz, also viele kommen von daher. Und wir hätten diese Missionsarbeit, die dort jetzt eben gemacht wird, nicht geschafft. Zugleich eben, was ich auch sehe, ist, dass alle, die dann wirklich gut denken, auch sagen, also in der katholischen Kirche, da ist ein Plus, da ist ein Mehr, ja, da ist einfach wirklich, da sind die Sakramente, da ist etwas da, da ist ein Skelett da und jetzt nicht nur also dieses Fluide und so weiter. Also das ist ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen, aber in dem Buch von 2014 von John Allen, über die Zukunft der katholischen Kirche, hat er geschrieben, glaube ich, 26% jetzt eben der neuen Christen sind jetzt eben freikirchlich und das ist mehr als die anglikanische und orthodoxe Kirche zusammen, so ungefähr. Also es ist wirklich sehr, sehr stark, ja, das Phänomen jetzt eben in Amerika, in den Ländern des globalen Südens. Und für mich bleibt über als katholische Kirche die Frage auch letztlich, warum sind die so fruchtbar? Was machen die besser als wir? Und haben wir überhaupt eben jetzt bemerkt, ja, also, dass wir auch diesen missionarischen Drive brauchen würden, der in den pentekostalen freikirchlichen Bewegungen einfach wirklich da ist.
Mit den Pilgervätern waren wir gerade in den USA. Eine nächste Hinführung zur nächsten Zuschrift, nachdem wir jetzt schon in den USA sind. Es geht um Joyce Meyer, diese bekannte Predigerin, geboren 1943 in St. Louis in Missouri, in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Ihr Vater hat sie jahrelang sexuell missbraucht, darüber spricht sie viel, gehörte ursprünglich einer lutherischen Kirche an. In den 70er Jahren hat sie dann Bibelstudium begonnen und wird dann Mitglied einer interkonfessionellen Kirche, wird Pastorin und gründet 1985 ein eigenes christliches Missionswerk. Life in the World heißt es zunächst einmal. Und heute ist es bekannt, glaube ich, als Joyce Meyer Ministries. Verfasste über 100 Bücher. Und Fakt ist, aktuell, glaube ich, über 400 Radiosender, über 600 TV-Sender, ganz zu schweigen von der Präsenz in verschiedenen Kanälen im Internet strahlen so ihre Vorträge aus und ihre Gebete und Gottesdienste, wie man das immer nennen möchte. Sehr geehrtes Seelsorgeteam, herzlichen Dank für Ihre gute TV-Arbeit. Ich weiß dies sehr zu schätzen. Auf Bibel TV sehe ich mir seit Jahren die Sendung von Joyce Meyer, Das Leben genießen, an. Ihre Vorträge und Bücher haben ähnliche Inhalte wie von Pater Anselm Grün, sind auch in zig Sprachen übersetzt und haben riesige Auflagen. Neulich hat jemand gesagt, die Predigt und Vorträge von ihr seien nicht korrekt. Meine Frage, stimmt das? Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, wir grüßen gleich mal die Kollegen von Bibel TV. Das ist auch genau. Eine nette Möglichkeit.
Also Bibel TV ist eine sehr großartige Sache jetzt eben. KTV steckt im Namen drinnen, katholischer, also möchte explizit katholisch sein. EWTN, der andere große von Amerika kommende Fernsehsender, wurde von der Mother Angelica gegründet. Also wir haben jetzt zwei katholische Mega-Player, Gott sei Dank, ja, mit KTV und KTV wächst er sehr stark. Ich gratuliere. Und Bibel TV ist evangelisch ausgerichtet, aber die haben auch keine Scheu, jetzt eben katholische Dinge zu bringen. Ich kenne die Joyce Meyer nicht, muss ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ältere Dame ist. Was die aber alle, erstens, also man muss das Phänomen einfach sehen, dass sich das dort an charismatischen Persönlichkeiten oft aufhängt. Dass charismatische Pastoren sind. In Amerika haben wir in den Vereinigten Staaten das Phänomen von Mega-Churches und so weiter, von Leuten, die einfach eine charismatische Ausstrahlung haben. Man muss ein bisschen aufpassen und ich darf gleich sagen, das Plus der katholischen Kirche ist, wir sind keine Kirche, die von Personen abhängt, die irdisch jetzt eben sind, sondern die hängen nur von Christus ab. Und ob ein Papst dann jetzt eben gut ankommt oder weniger gut, es ist immer die katholische Kirche. Ob ein Pfarrer jetzt eben gut predigt und die Kirche füllt oder nicht, es ist das eigentlich Sakramentale, das beim Gottesdienst geschieht, das letztlich die Gläubigen anziehen sollte. Abt Maximilian hat sich in Heiligenkreuz geweigert. Ich habe ihm das mal vorgeschlagen und bereue es, es getan zu haben, weil es falsch war von mir. Ich habe gesagt, man soll doch immer sagen, welcher Mitbruder die Predigt an einem Sonntag hat. Hat er gesagt, nein, ich will nicht, hat er abgesagt, ich will nicht, dass die Leute wegen dem Prediger kommen, sondern sie sollen wegen der Liturgie und wegen Christus kommen. Ja. Und das ist absolut korrekt, also diese Sache, die der Abt hier gesagt hat. Also wir hängen nicht von Personen ab und dann entsteht auch ein Personenkult und die Dinge gehen dann oft auch unter, also mit den jeweiligen Leuten. Aber die eigentliche Sache ist, dass diese Predigerinnen und Prediger oft sehr lebensrelevant jetzt eben predigen, aus der Substanz dessen, was Christus mir gebracht hat. Ja, ich verwende immer das Wort Profit. Ja, Profit. Was habe ich davon? Ja, weil bei uns in der katholischen Kirche hat man das Gefühl, wir sind ein Geschäft mit leeren Regalen. Wir haben nichts, was man da drinnen kaufen könnte, mitnehmen könnte, was mein Leben verändert oder verbessert. Wir sind einfach so ein Geschäft, da gehst rein und wir machen nach außen den Eindruck auch, ja, als würden wir nur die Regale umräumen, aber die bleiben immer leer. Synodal oder nicht synodal oder irgendwie. Was? Zu was? Zu was? Jesus ist gekommen, weil er der Heiland ist. Er hat Menschen geheilt, er hat ihnen Kraft gegeben, hat ihnen Leben gegeben, Orientierung gegeben. Und das müssen wir wieder deutlich machen. Und das machen offensichtlich diese Pastorinnen und Pastoren viel besser, weil sie lebensrelevant jetzt eben predigen. Wir haben im katholischen Bereich mittlerweile auch, also solche Kapazunder, Johannes Hartl und so weiter. Also da gibt es ja inzwischen auch Aufbrüche. Und das ist, glaube ich, substanziell. Man müsste auch die Homiletik-Ausbildung anders machen, weil ich erlebe das oft, die Leute predigen, um zu zeigen, ja, dass sie irgendwas verstanden haben oder was zusammen kombinieren. Aber ich sitze dort, ich höre mir es an und sage, schön war's, ja. Aber was ändert das in meinem Leben? Was habe ich davon? Was gibt Jesus mir aus diesem Gottesdienst mit? Das ist die große Frage. Und das machen die eindeutig besser. Derzeit.
Pater Karl, also, wir müssen festhalten, diese Joyce Meyer ist nicht katholisch. Insofern hat die Dame andere Maßstäbe, als wenn wir unsere katholischen Maßstäbe ansetzen würden mit unserem katholischen Glauben oder auf der Grundlage von unserem katholischen Glauben. Sie ist dem evangelikalen Christentum zuzuordnen. Mir ist keine offizielle Stellungnahme der katholischen Kirche zu Joyce Meyer bekannt. Vielleicht weiß das jemand besser, aber ich habe mal schon den einen oder anderen Vortrag gehört, sehr engagiert, sehr sie kann die Menschen gewinnen, weil sie einfach auch die Bibel ins Zentrum stellt und sagt, ihr müsst von dort her euer Leben gestalten, das hilft euch. Sie spricht sehr viel vom inneren Frieden. Sie spricht sehr viel von Heilung durch Vergebung. Das sind alles gute Dinge. Ich kenne gute Katholiken, die waren bei ihr schon bei Vorträgen und waren sehr, sehr dankbar. Ich glaube, hier gilt einfach 1 Thessalonicher 5, 21, prüfet alles und behaltet das Gute. Ich glaube, das können wir auf diesen Punkt auch bringen. Pater Karl, wir kommen zu einer nächsten Zuschrift. Ich staune dann, wenn du jemanden nicht kennst, wie viel du da sagen kannst. Respekt, Pater Karl. Aber das macht halt ein Professor aus. Sehr geehrter, schau mal, jetzt kommt eine nette Zuschrift. Sehr geehrter Herr Pastor Rimmel, das glaubt ihr aus Norddeutschland. Fast täglich schaue ich die Heilige Messe mit Pater Karl Wallner aus Wien und einige Male habe ich die Stunde der Seelsorge mitverfolgt. Seit dem Tod meines Mannes habe ich meinen Glauben vertiefen können. Jetzt habe ich ein großes Problem. Meine Tochter hat nach vielen Irrungen und Wirrungen in ihrem Leben zum intensiven Glauben an Jesus Christus in einer freikirchlichen Gemeinde gefunden. Auch meine Enkelkinder sind aktiv in der Gemeinde. Im Anfang war mein Mann enttäuscht, dass sie unsere Kinder erneut taufen ließen. Heute bin ich dankbar, dass sie dort Halt und gute Gemeinschaft gefunden haben. Meine Tochter konfrontiert mich bei jedem Zusammensein mit negativen Aussagen über die katholische Kirche. Sie verbreite Irrlehren, Eucharistie sei Hokuspokus und vieles mehr. Nun sprach sie von der Offenbarung des Johannes und erwähnte die Hure von Babylon. Damit sei der Vatikan gemeint. Können Sie mir sagen, wie das die katholische Kirche auslegt? Ich weiß, dass Sie viele Briefe lesen müssen, aber könnten Sie mir sagen, wie ich mich verhalten soll, damit unsere Familie in Frieden bleibt? Bitte helfen Sie mir. Pater Karl, das machen wir gerne. Danke auch für diese Zuschrift, weil das ist ein Thema, Pater Karl, das bewegt immer mehr katholische Familie, dass auch Mitglieder der Familie bei Freikirchen sind und versuchen, die Mutter und Geschwister zu bekehren.
Also, ein paar Vorbemerkungen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Freikirchen. Ja, es gibt ja keine Einheit untereinander. Bei uns gibt es einen Dachverband in Österreich. Also, es gibt sehr viele Richtungen, die sind sehr verschieden. Ja, das Zentrum, und ich bleibe beim Positiven, das Zweite ist eben wirklich Hingabe an Jesus, meinen Retter, meinen Erlöser. Das ist eben auch ganz wichtig. Und dann kommt aber dazu, dass in manchen Freikirchen, das ist das Dritte, ein antikatholischer Touch ist, manchmal ein antikatholischer, ja, ich muss sagen, auch Hass. Ja, das ist einfach wirklich da, ganz stark da jetzt eben, in einer Irrationalität, die manchmal auch atemberaubend ist. Das tut sehr, sehr weh, als katholischer Christ eben, wenn gerade so ein Bild aus der Apokalypse, die Hure Babylon, das war damals in der Apokalypse, also die wird geschrieben zur Regierung des Kaiser Domitian, der ein brutaler Christenverfolger war, nicht? Also die Hure Babylon ist damals das römische Imperium, das eben gegen die Christen agiert und nicht eben jetzt die katholische Kirche, die ist damals in dieser Weise, Petrus war gerade gestorben in Rom und so weiter, nicht gegeben hat. Also da werden dann Bilder auf die Katholiken, es kommt übrigens ein Bild, das aus der Reformation kommt, Martin Luther hat ja dieses Bild jetzt eben verwendet, dass er eben jetzt die katholische Kirche mit Babylon identifiziert. Also auf jeden Fall, wir müssen hier sehr, sehr traurig sein darüber, dass Christen, die substanziell etwas sehr, sehr Richtiges sehen, ja, dass die dann so Aversionen auch auf so psychologische Art gegen die katholische Kirche entwickeln. Das ist natürlich insgesamt eben jetzt aus dem 16. Jahrhundert, nicht? Also man hat diese Bewegung Protestanten genannt, aufgrund eines konkreten Protestes, den es angeblich anlässlich eines Reichstags jetzt eben gegeben hat. Aber Protest heißt gegen etwas sein. Ja, gegen etwas sein. Und das ist leider auch sehr tief in manchen Freikirchen drinnen. Und wogegen man ist, das ist dann die katholische Kirche, beziehungsweise die Spitze eben dessen, was die katholische Kirche als Institution jetzt eben ist. Ja. Und das tut dann einfach wirklich, wirklich weh, wenn es so jetzt eben rauskommt. Also bitte, was soll man da tun? Leiden drunter. Meine Haltung ist auch die, dass ich sehr dankbar bin, ja, weil ich eben wirklich auch junge Leute kenne, Ich würde mir freuen, wenn sie in der katholischen Kirche aufblühen im Glauben. Aber wenn ein Atheist dann eben jetzt in einer Freikirche zum Glauben, zur Beziehung zu Jesus Christus aufblüht, dann ist mir das 100-mal lieber, als wenn er es nicht tun würde, als wenn ein ausgetrockneter, toter Atheist jetzt eben bleibt, nicht? Also da bin ich einfach dankbar, dass die anders wie zu Jesus finden. Es gibt nur einen Herrn, ja. Und der nicht gegen uns ist, der ist für uns. Und dann aber diese Aversion, die da in manchen Formen freikirchlichen, pentekostalen tun sind, die tun einfach wirklich weh. Ja. Und ich habe selbst ein Erlebnis, wo mir die Augen geöffnet hat. Ich war bei einer freikirchlichen ökumenischen Veranstaltung und dort wurde über Sühne und Jesus Christus als einziger Mittler gesprochen. Ich habe mir das angehört. Ich war total begeistert und habe dann am Schluss gesagt, also als katholischer Theologe kann ich nur sagen, was ihr sagt, ist hundertprozentig auch unsere katholische Auffassung. Und haben wir gedacht, die werden sich jetzt freuen darüber, ja, dass wir hier schon eins sind. Nein, die waren zutiefst beleidigt. Wie kann der Katholik uns unterstellen, dass wir genauso denken, wie sie denken und so weiter. Also da sind so psychologische Aversionen da und deshalb, wir brauchen das Gebet um die Einheit. Wir brauchen den Heiligen Geist, der diese Vorurteile jetzt eben auflöst, damit wir wirklich uns dem anderen jetzt eben öffnen, der Wahrheit, die im anderen auch leuchtet, jetzt eben öffnet und damit wir eins werden.
Wir sind mit einer Zuschrift eingestiegen in diese Sendung von einem evangelikal-charismatischen Christen und der sich bedankt hat für den fairen Umgang miteinander. Ich kann das nur zurückgeben. Ja. Also wir Christen sollten fair miteinander umgehen. Das Minimum wäre fragen, was ist denn eigentlich genau deine Position? Und gerade wenn es um die Hure Babylon geht, da geht es um die Offenbarung des Johannes, Kapitel 17, kann man nachlesen. Schon die Kirchenväter haben das immer schon auf das antike Rom, auf das heidnische Rom, das Rom der Verschwendung, das Rom der Sklaven, das Rom in Opposition zu Gott. Und die Offenbarung des Johannes, ein bisschen Bibelstudien tut ja auch nicht schlecht, ist, können wir nur löblich erwähnen, was Joyce Meyer hier gemacht hat, dass man das einfach studiert, dass Johannes die Offenbarung ungefähr zu der Zeit geschrieben hat, als Kaiser Domitian damals eben regiert hat. Da gab es sporadische Christenverfolgung. Und in Offenbarung 17 ist ja auch die Rede von sieben Bergen, sieben Hügeln und so weiter. Wenn man das ein bisschen zusammendenkt, dann kommt man schon selber auch drauf. Aber ich möchte diese Gelegenheit nutzen. Wir haben einen tollen Kollegen bei KTV, Mirko Jabbar. Das ist ein Laie, der war katholisch. Katholisch, ist dann Freikirchler geworden, war auch Prediger und ist dann über das Studium der Kirchenväter wieder zurückgekommen zum katholischen Glauben, weil er genau wissen wollte, was hat's denn mit der Eucharistie auf sich? Und dann ist er zur Erkenntnis gekommen, wie John Henry Newman, dass letztlich das, was die katholische Kirche lehrt und praktiziert, am nächsten an dem ist, was die Apostel gelehrt haben, was Jesus ihnen aufgetragen hat.
Ja, ihr habt auch auf KTV immer wieder Sendungen, also wo ihr solche Bekehrungen bei Persönlichkeiten, die von weit her jetzt eben zum Glauben finden, wie der Mirko, Mirko ist nicht weit her, aber er ist wirklich so, dadurch, dass über diese Umwege, die er jetzt eben hatte, ist er so im Katholischen drinnen, dass er jetzt ein echt toller Influencer geworden ist auf Instagram. Ich folge ihm da auch. Man muss das mal erlebt haben auch. Ich habe zum Beispiel eben einen Alexei aus Kasachstan, der vor 2 Jahren getauft worden ist, der war ein wirklich kämpferischer Atheist. Ja? Der hat sich hier in den Armen damals sogar eine atheistische Formel tätowieren lassen. Ja? Ein kämpferischer Atheist. Ja? Und dann hat er gerade, weil er so in Aversion war gegenüber dem Christentum, der orthodoxen Kirche, der katholischen Kirche, genau deshalb hat er zum Glauben gefunden. Weil er jetzt eben nach und jetzt brennt er. Also jetzt ist er hundertprozentig katholisch. Jetzt glüht er. Und ich habe gerade ein bulgarischer junger Philosophiestudent, der Atheist ungetauft, ja, beide, der dadurch durch das Studium zum Nachdenken gekommen ist. Und diese Leute, der wird heute zu Ostern getauft, der Boris, diese Leute, also die sind dann nicht irgendwelche 0815 Christen, sondern das sind Leute, die jetzt eben brennen. Und aus den Freikirchen kann ich nur sagen, kommen ganz viele dann am Ende zu uns. Ich bete wirklich, dass diese Vorurteile aufhören. Wie kann man uns denn unterstellen, denke ich mir manchmal, als dass wir Götzendiener sind, wenn wir Heilige verehren, wenn wir die Mutter Gottes lieben? Wie kann man denn das eben jetzt als Idolatrie, als Götzendienst jetzt eben abwerten und so weiter? Wie kann man denn? Wir sind doch nicht so blöd. Wie kann man uns das unterstellen? In gewisser Weise ist das ja auch beleidigend uns gegenüber. Und deshalb ist wichtig auch, wir sind fair, also wir bemühen uns wirklich fair gegenüber diesen wunderbaren Aufbrüchen, die im freikirchlichen Bereich da sind, zu sein. Aber bitte seid auch fair gegenüber der katholischen Kirche. Wir wollen nichts anderes, als dass die Menschen eben jetzt die Erlösung, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat, annehmen.
Ja, und dann noch eine zweite Anmerkung zu dieser Zuschrift. Eucharistie sei Hokus Pokus. Das ist dieser Ausdruck ist eine Verballhornung, ja, von hoc est corpus meum, ja, die Wandlungsworte aus der Heiligen Messe. Gerade das Studium auch der Bibel und das Studium der Kirchenväter führt dazu, dass die Position der katholischen Kirche, ich habe es vorher schon gesagt, sehr, ja, authentisch am, genau, Ursprung ist. Und bei dieser Gelegenheit, wenn Sie Fragen haben, es gibt inzwischen, es gehört auch zu KTV, eine neue Möglichkeit, sich zu informieren. Vielleicht kann das die Regie einblenden. Katholisch AI. Geben Sie einfach im Internet katholische AI ein, da können Sie Ihre Frage eingeben und Sie bekommen kurz und bündig Antwort. Nicht so mit Humor wie hier bei der Stunde der Seelsorge, aber, ja, auch sehr, sehr gut. Nicht trauen, eine Frage zu stellen, weil Sie vielleicht denken, wie kann man sowas fragen? Jede Frage ist wichtig, jede Frage hilft Ihnen, und katholisch.ai möchte ich hier Ihnen auch empfehlen, dass Sie das einbauen. Kann jeder ganz leicht praktisch finden im Internet und dann sich auch in Glaubensdingen informieren. Pater Karl, somit, ja, gern noch was dazu.
Also ich wollte nur dazu sagen, dass ich bin vor 14 Tagen, hat mir wer gesagt, dass ihr eben diese künstliche Intelligenz habt, dieses Portal katholische AI. Ja, ich bin ganz begeistert, weil es ist wirklich katholisch. Ja, man findet dort dann eben auch wenn man eine Frage eingibt, das werden die Konzilstexte, die Papsttexte und so weiter, werden dort gegeben, was man im Normalen in der künstlichen Intelligenz eben nicht so findet. Also ich gratuliere euch zu katholische AI. Tut es das bitte weiter ausbauen, weil wir brauchen ein solches Portal, wo Katholiken sich authentisch informieren können.
Ja, der Geschäftsführer von KTV, wir haben ja zwei, aber der einzige Gesellschafter von KTV, Patrick Ruhn, ist der Meinung, dass gerade so ein Medienapostolat, ja, wie KTV hier praktisch auch, genau, bei der Entwicklung ganz vorne mit dabei sein, genau, soll, zu nutzen. Pater Karl, wir sind jetzt am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Bitte betet zu Hause auch mit. Wir beten um die Einheit der Christen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Fragen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.